How long you been in the pawn shop unit?
13 years and 4 months.
13 years?
And 4 months.
I gotta ask you, what exactly does a police officer assigned to the pawn shop unit do?
You intake reports from registered pawn shops on all items valued over $50. Then you make an index card for that item. Then you file that index card. If someone wants to find out if something stolen has been pawned, we look to see if we have an index card. If we do, we do. If we don't, we don't.
You did that for 13 years?
And 4 months.
Why'd you ask out of homicide?
Well, no ask about it.
You got the boot?
Uh-huh.
What'd you do to piss him off?
Police work.
Herzlich willkommen zu 10-2-4. Heute der Beginn eines neuen
Kapitels.
Ach du schon wieder. Der Beginn einer neuen, wie habe ich es vorhin genannt? Einer Spezialreihe. Spezialreihe. Ihr hört schon, der Dave ist da, hat sich wieder getraut, mal wieder vor das Mikrofon zu gehen. War da schon lange nicht mehr. Und wenn der Dave sich wieder ans Mikrofon setzt, dann ist es natürlich wieder was.
Da kann es ja nur um eine Sache gehen.
es gibt, glaube ich, in der Freundschaft von mir und Dave gibt es so irgendwie vielleicht 3-4 Konstanten.
Mhm. Jetzt bin ich auch gespannt.
Ich könnte jetzt nicht alle 3 aufzählen, aber eine ist auf jeden Fall so, hör dir mal Ulve an. So, das
was?
Ist, das hast du mir, glaube ich, schon 150.000 Mal empfohlen, glaube ich. Und das andere ist, das andere ist, Johannes, hast du dir The Wire schon angeschaut?
Berechtigte Frage
tatsächlich. Wir haben uns überlegt, dass wir zur critically acclaimed TV-Series The Wire mal so ein Begleit-Podcast starten wollen. Die Serie ist nicht aktuell, sie läuft nicht irgendwo gerade brandneu.
Nee.
Tatsächlich läuft sie aber seit Dezember gibt es sie, glaube ich.
Ende Dezember
gibt es sie quasi jetzt als HD-Remake, nicht Remake, sondern HD.
Remaster vielleicht?
Reissue.
Was genau. Halt auch irgendwie so ein großes Ding ist, weil bisher halt immer gesagt wurde, The Wire wird nie in HD kommen, das wurde 4:3 auf Film und die Kameraeinstellungen waren so und das geht alles nicht, alles zu viel Arbeit.
Und jetzt ist es wieder allen egal.
HBO hat halt irgendwie, ich glaube, 2 Jahre, 1,5 Jahre wirklich daran rumgedoktert und hat es dann doch mal so dem Serienmastermind David Simon gezeigt.
Mhm.
Der ist dann mit seiner Editorin, glaube ich, da nochmal durchgegangen, auch irgendwie auch längere Zeit, irgendwie so ein Board oder so, und hat dann so Tipps gegeben und jetzt ist das Ding da. Und hat halt irgendwie Ende Dezember auf HBO, gab es dann halt so einen Marathon.
Mhm.
Haben sie, glaube ich, halt 5 Tage lang alle 5 Staffeln von The Wire
am
Stück gezeigt.
Mhm. Auf jeden Fall. Ich habe, ich habe jetzt auch irgendwie gelesen, dass es im deutschen Fernsehen tatsächlich aktuell auf Sky HD läuft.
Nicht wahr?
Ja, also die HBO-Sachen laufen ja immer erstmal auf Sky.
Mhm.
Und tatsächlich gibt es seit Januar die Serie in HD auch auf den üblichen VOD-Kanälen, also iTunes und so einen ganzen Kram. Da gibt es überall.
Auf Deutsch oder was?
Auf Deutsch, auf Englisch, das weiß ich jetzt gar nicht. Genau, aber es ist ja auch so eine Serie. Das ist ein guter Punkt, aber wir werden ja noch ein bisschen einsteigen später gleich, aber auch so eine Serie, natürlich schauen wir die auf in Originalton, was aber im Vergleich zu anderen Serien tendenziell eine größere Herausforderung ist.
Auf jeden Fall.
Also wenn ihr euch, also so ein bisschen die Idee jetzt hinter dem ganzen Kram ist, wenn ihr Lust habt, euch The Wire anzuschauen oder wenn The Wire schon seit Ewigkeiten auf eurer ich müsste mal diese Serie müsste ich mal anschauen Liste steht, dann könnt ihr das jetzt parallel mit uns machen. So, also parallel mit mir vor allem. Aber du guckst ja auch nochmal durch, meinst du, ne?
Ja, ja. Das vierte Mal.
Das, okay, damit ist auch so der Grundtonus so ein bisschen erklärt. Dave ist Riesenfan von der Serie und mir ist der Stellenwert der Serie in irgendeiner Weise bewusst, aber ich habe tatsächlich keine Ahnung von dieser Serie. Ich habe jetzt auch erst damit so ein bisschen angefangen und wie ich dazu so stehe, können wir vielleicht auch nochmal später drüber drauf kommen. Und die Idee ist jetzt, diese erste Folge wird sich spoilermäßig über die ersten 7 Folgen der ersten Staffel strecken.
Sehr wohl.
Alles andere können und wollen wir nicht spoilern, weil ich sonst auch gespoilert werden würde, weil ich auch tatsächlich nicht weiter bin. Und genau, das ist eigentlich schon alles gesagt.
Das ist das Setup.
Das ist das Setup. Das heißt, wenn ihr jetzt tatsächlich... lass doch erstmal ganz kurz, was ist denn The Wire, Dave? Was hat es denn damit auf sich?
Das ist eine ganz hervorragende Fernsehserie.
Gut, das haben wir jetzt schon gesagt.
die spielt sich halt in Baltimore ab, an der Ostküste USA. Mhm. In der Stadt gibt es halt sehr viel Kriminalität, vor allem Drogenkriminalität und alles, was das so mit sich bringt. Und die Stadt ist auch sehr arm, zumindest zu dem Zeitraum, in dem die Serie entstanden ist.
Welchen Zeitraum spielt die Serie?
Anfang 2000, glaube ich, bis dann irgendwie 5 Jahre oder so.
Mhm. Ausgestrahlt wurde sie von 2002 bis 2008.
Genau.
Also so ungefähr in dem Zeitraum spielt
sie. 2000er, früh 2000er.
Ja, ich glaube, sie erwähnen auch einmal 2000 am Anfang jetzt. Mhm. Und ist eine Crime-Drama-Series, wie man so schön sagt. Also es ja. ist eine Crime-Kriminalserie. Und können wir später nochmal drauf kommen, aber mir ist so der Vergleich aufgefallen mit, also eine Ähnlichkeit mit Law and Order zum Beispiel. Law and Order ist ja viel älter, mhm. aber auch so ein bisschen so eine Stimmung, also viel so Cops, die halt irgendwie ermitteln und in irgendwelchen Milieus unterwegs sind. Mhm. Aber natürlich auf einem anderen Niveau irgendwie unterwegs. Aber grundsätzlich, ja. Wer auf sowas steht, dem wäre das sowieso schon mal zu empfehlen.
Genau. Was ich an der Serie halt sehr schätze, ist die Authentizität. Dass halt alles irgendwie echt wirkt, sozusagen. Oder halt auch auf echten Erfahrungen basiert, wie das halt so zum Beispiel wie der Polizeialltag abläuft. Wie viel Papierkram es da wirklich gibt. Dass es eigentlich nur um Statistiken geht, diese ganzen Themes so. Mhm. Und dann im Laufe der Serie werden halt noch andere Bereiche der Stadt beleuchtet, die jetzt irgendwie als Verwaltung bezeichnet werden könnten. Mhm. Und werden auch da Probleme aufgezeigt. Und ja, halt alles basierend auf so halt First-Hand-Experiences von Leuten, die da mitgeschrieben haben und konsultiert haben.
Genau, die Macher der Serie, du hast es, du hast den einen schon genannt.
David Simon.
David Simon, genau. Und der andere ist, glaube ich, Ed Burns, wenn das nicht richtig ist. Das sind die zwei, die Serie geschrieben haben wahrscheinlich, ne?
Genau.
Und die beiden Ed Burns ist, glaube ich, selbst Polizeikommissar gewesen.
Ja.
Und der andere ist schon seit langen Jahren Crime-Journalist.
Ja.
Und die beiden haben sich halt die Serie zusammengebastelt und wie ist das auf wahren Begebenheiten oder ist das irgendwie
teils auf wahren Begebenheiten, teils wohl halt Sachen dazu erfunden, weil es ist halt immer noch Fernsehen und so.
Ja, ja.
Aber halt zum Beispiel sind vor allem viele der Charaktere basieren halt auf echten Personen. Mhm. Manchmal heißen die genauso wie die echten Personen, manchmal sind es irgendwie so Verschmelzungen von mehreren Leuten, die es wirklich gab und gibt. Manchmal sind die Schauspieler, die da mitspielen, sind halt zum größten Teil Amateurschauspieler, was die Serie halt auch sehr schön anzuschauen macht, weil sie sich halt alle so richtig ins Zeug legen und alles halt so authentisch wirkt. Was halt daran liegt, dass auch viele von den Schauspielern quasi teilweise sogar sich selbst spielen.
Ja.
Oder halt eine Rolle spielen, die halt auf sie zugeschnitten ist, weil es genau das ist, was sie machen, sei es jetzt irgendwie als Polizist oder halt irgendwie im Drogenmilieu. Genau. Aber okay. Will ich jetzt noch nicht so weit vorgreifen, da gibt es jetzt ein paar Charaktere, die auftauchen.
Ja, und genau, ich Realismus, ich überlege gerade, ob ich noch Vergleiche ziehen könnte von den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe. Ist nicht sehr hart action-driven, sind nicht so super krasse Spannungsbögen drin, die ersten paar Folgen. Ich habe tatsächlich, als du mir vor Jahren davon schon mal, mir das schon mal empfohlen hast, da war ich noch nicht so standhaft bei Serien, sagen wir mal so. Und war dann relativ schnell innerhalb der ersten Folge, auch abgesehen von der sehr anstrengenden Sprache, auch so ein bisschen, weil es auch sehr lange, sich lange Zeit nimmt.
Auf jeden Fall.
Bis man so ein bisschen mit dem ganzen Sachen, es werden sehr viele Charaktere eingeführt. Und also es ist schon eine etwas anspruchsvollere Watch. Aber das kann ich jetzt euch schon mal als erste Erfahrung sagen, das legt sich tendenziell. Also man muss halt mal irgendwie ein, zwei Folgen durchhalten und dann geht es ganz gut. Und das ist ja gerade für HBO nichts Unbekanntes. Also ich bin ja auch großer Fan von den Sopranos gewesen. Ich weiß nicht, ob man The Wire mit Sopranos vergleichen kann. Sopranos ist schon nochmal einen ganzen Batzen dramatischer,
aber, auf jeden Fall.
Aber beschäftigt sich ja auch viel mit so dem Alltag eigentlich. Also so auf dem Alltag. Genau. Sopranos ist ja so eine Mafia, spielt das Mafia-Milieu und beschäftigt sich da auch relativ viel mit dem Alltag von verschiedenen Personen und hat so eine Hauptfigur, die fehlt auch so ein bisschen, die krasse Hauptfigur. Kann es sein, by the Wire?
Genau, ja. Also es gibt nicht so wirklich einen, so jeder hat so seinen Favoriten natürlich, aber es gibt nicht wirklich eine Hauptfigur. Das ist auch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass über die nächsten Staffeln halt neue Szenarien dazukommen, neue Bereiche von der Stadt beleuchtet werden, kommen halt neue Leute hinzu. Mhm. Jetzt, was halt in den ersten 7 Folgen der ersten Staffel passiert ist, also ist jetzt nicht so wirklich ein großartiger Spannungsbogen, der überlaufen ist, aber es ist ein guter Punkt, um zu sagen, jetzt hat sich jeder so ein bisschen etabliert, jeder hat seine Position und die ist klar. Und da geht es halt um die Beziehung untereinander. Und viele von denen, die man jetzt kennenlernt, die werden halt in den späteren Staffeln werden die halt wie so ein Anker und alles, was dann neu dazukommt, ist dann halt so nicht Beiwerk, aber halt eine andere Story. Da wird halt eine andere Story erzählt.
Okay, dann würde ich sagen, steigen wir mal ganz kurz in die Serie ein, was so passiert ist. Das heißt, ab jetzt, ja, ist halten wir das imaginäre Spoiler-Schild hoch. Aber jetzt werden wir konkret über die Geschichte der ersten 7 Folgen sprechen, wobei ich jetzt noch mal ganz kurz dazu sagen würde, der Spoiler Gedankengang ist ja relativ neu, würde ich mal fast behaupten.
Ja, eigentlich schon.
Und ich würde behaupten, dass die Serie ist nicht so geschrieben, dass man sie zu krass spoilern kann. Also ich würde behaupten, dass wenn ich jetzt die Information hätte, was passiert grob, in den ersten 7 Folgen, wenn ich die vorher schon gehabt hätte, wäre mir jetzt nichts versaut gewesen. Also es ist jetzt nicht so, dass es da krasse Twists gibt, die man irgendwie nie erwarten würde. Das ist nicht so was, mit was die Serie aktuell zumindest spielt. Kommt da noch was auf uns zu, so grob, oder ist das eigentlich...
Nein, wenn man gut aufpasst, beziehungsweise alles versteht, was halt beim ersten Mal schauen noch ein bisschen schwierig wird, oder schwierig ist, dann kann man schon gut nachvollziehen, warum Dinge jetzt passieren. Mhm. Auf jeden Fall. Aber wirklich so krasse Twists gibt es eigentlich nicht wirklich, nein.
Okay, also das Setting.
Wobei mein drittes Mal auch schon wieder eine Weile her, vielleicht vergesse ich da irgendwas.
das Setting haben wir schon gesagt, Baltimore. Und es gibt so, du springst ein, wenn ich am Straucheln bin. Es gibt so zwei Gruppen, glaube ich. Ne? Also es gibt so die Polizei auf der einen Seite und diese Drogendealer, die vor allem repräsentiert sind von dieser Barksdale-Familie. Und vielleicht können wir mal so ein bisschen die wichtigsten Charaktere irgendwie auf beiden Seiten mal so durchgehen und dann mal so grob die Sache. Also der einzige Name, den ich mir tatsächlich gemerkt habe, es gibt so zwei, drei Namen, die ich mir gemerkt habe, und der einzige von der Polizeiseite ist McNally, logischerweise.
McNulty.
McNulty, auch noch schlimm, nochmal falsch gesagt.
Oder wie Bubbles gern sagt, McNulty.
McNulty. Was geht mit McNulty?
McNulty? McNulty ist halt der arme Schweinehund, der für die ganze Scheiße verantwortlich ist, der das alles ins Rollen gebracht hat. Er hat halt irgendwie so ein bisschen tiefer gegraben und hat halt festgestellt, dass halt dieser Avon Barksdale, halt irgendwie so ein Drogen-Kingpin, halt in den Projects, was halt so schon vergleichbar mit Sozialwohnung,
halt so eine also große, Projects ist so ein Viertel, ja, oder?
Das ist ein Viertel und das sind halt Ah, ich habe da letztens kurz eine kurze anderes über die Geschichte davon gelesen. Es war halt irgendwie in den 50ern oder so, oder vielleicht auch so, ja, in den 50ern, 60ern, wurden halt in größeren Städten Amerika halt solche riesigen Mehrfamilienkomplexe hochgezogen, wo halt alles irgendwie gleich aussieht und es ist schon irgendwie so 2 Quadratkilometer groß und Häuserblöcke und halt verschiedene Areale und sowas. Und sollte halt eigentlich für den, ich glaube, für den Populationszuwachs an sich der Stadt gelten und so, wurde halt so verkauft als, hier können sie leben, hier ist schön und so. Und es war halt billig. Und teilweise halt auch, wie gesagt, Sozialwohnungen und sowas. Und dann haben sich dann irgendwann, da die Wohnungen halt so billig waren, ist große schwarze Bevölkerung dahin gezogen. Und dann haben sich halt die Weißen dann nicht mehr so wirklich hingetraut. Und dann ja, steigt halt die Kriminalität.
Ist so eine richtige Unterschicht, ein Unterschichtviertel eigentlich, ne?
Eigentlich schon, ja.
Ja.
Genau.
Und ja, und also wenn ich mich an die erste Szene, die ersten Szenen erinnere, das passt auch schon wieder ganz gut so, die repräsentieren ganz gut die Sache, mit der man sich so beschäftigt. Es geht, glaube ich, ein Gerichtsverfahren.
Genau. Es geht um den Gerichtsverfahren.
Gegen D'Angelo Barksdale.
Genau, den Neffen von Avon Barksdale.
Und Avon Barksdale ist so ein bisschen der Kingpin.
Ja.
Ja,
okay. Zumindest in dem Viertel, in dem er halt, ne,
ja.
sich so rumtreibt. Halt die Low-Risers und High-Risers. Ist halt einmal so mehr Familie, also so ein Hochhaus wirklich.
Also der Typ ist nicht der Pate, aber ist tendenziell. Nee. Ist tendenziell,
aber der hat schon Reach auf jeden Fall.
Ja, ja.
Der kommt schon gut rum. Moment, das muss man sich mal ein bisschen sortieren.
Und es gibt dieses Gerichtsverfahren und
gegen D'Angelo Barksdale. Und er hat
wegen Mord. Also er soll jemanden erschossen haben, ne?
Genau, er soll jemanden erschossen haben. Und es geht los mit dieser Gerichtsverhandlung, wie die halt sabotiert wird so ein bisschen.
Genau.
Da gibt es halt einen Zeugen, der sagt, ja, das ist der Mann, den ich gesehen habe, der den anderen Mann erschossen hat. Und dann gibt es eine zweite Zeugin, die sagt dann, nee, das war er nicht. Ich habe den Typen dann später nochmal gesehen und das ist der nicht. Und dann kommt er da halt raus mit nicht schuldig.
Und es ist schon so ein bisschen, dass irgendwie der Vibe im Raum schrieb von dieser Gerichtsverhandlung, dass auf der einen Seite ist irgendwie klar, dass da was passiert ist, was nicht rechtens ist. Aber dadurch, er hat den Typen erschossen, aber dadurch, dass sich die zwei Zeugen halt widersprechen, da kommen wir zu dieser Bürokratie, ist es halt dann auf einmal irgendwie, ist der Case halt wieder nichts mehr wert und, er wird freigesprochen. Richtig. Und in dem Saal, ist ganz spannend, sitzen dann zwei oder ein mysteriöser, sleeker, gut aussehender schwarzer Herr. Einer, glaube ich, ist es, ne? Wie heißt er?
Mehrere. Du meinst Stringer?
Stringer
ja. Bell mit der Bell. Brille.
Luther ist es, ne?
Richtig. Also ne? Idris Elba. Auch in Thor.
Ja.
Wie heißt er?
Ich weiß es gar nicht. Dieser Guardian ist es, ne?
Richtig.
Ja.
Fällt sein Name nicht ein.
The Gatekeeper, the Key, irgendwie sowas heißt er.
Heimdall.
Ah, okay. Ganz anders. Okay, und er sitzt so im Raum und nimmt so ganz provokativ auch Augenkontakt mit den Zeugen, die Aussagen auf. Und der eine lässt sich davon nicht so ganz beeindrucken und die zwei Zeugen eben.
Genau. Die hatte auch augenscheinlich hatte die auch nicht wirklich ein Problem damit, da halt zu lügen, weil anscheinend, ne, wie Avon dann später zu D'Angelo sagt, shit costs money. Und ne, so eine Zeugin mal bezahlen.
Ja, verstehe. Genau. Das heißt, dieser D'Angelo wird quasi freigesprochen und McNulty, ich habe hier McNulty stehen, deswegen muss ich das immer sagen. McNulty, was hat er mit dem Fall zu tun?
Nicht wirklich was, glaube ich. Er weiß halt, dass dieser D'Angelo halt der Neffe von Avon Barksdale ist und er hat von Avon Barksdale vorher schon mal Wind bekommen.
Ja.
So fängt die Serie an, das sieht man nicht.
Ach ja, okay.
Das sieht man nicht. Er weiß aber Bescheid, dass da Dinge gehen und er guckt sich das einfach nur an und ja, sieht dann halt, wie er da freigesprochen wird. Und dann gibt es halt diese tolle Szene mit Stringer Bell, wo er ihm das Clipboard zeigt. Fuck you, Detective.
Ja, genau.
Ganz großartig.
Und das ist im Endeffekt.
Lustigerweise, wir können ja kurz mal eine Runde Britenraten einschieben.
Ah, okay. Also,
dass Idris Elba ein Brite ist, weißt du ja schon.
Ja.
Aber wer meinst denn, wer in diesem Gerichtssaal ist denn noch Brite?
Oh, schwierige Frage.
Also der Schauspieler.
Keine Ahnung. Ich würde vielleicht sagen, ist dieser McNulty auch ein Brite?
Ja.
Der sieht überhaupt nicht britisch aus.
Ja, der ist Brite, genau. Ich glaube, das ist London oder so. Mhm. Aber ist halt sehr beachtlich von beiden halt, von Idris Elba und von, ich habe seinen Namen vergessen, halt der Schauspieler von McNulty, dass sie es halt so mit dem Akzent so durchziehen.
Ja, das ist echt krass. Und okay, und McNulty ist dann so ein bisschen, also er versteht dann erstmal so, glaube ich, dann den Einfluss, dieser quasi Kingpin da irgendwie hat.
Genau.
Und dann macht er was anscheinend doof ist, was man einfach nicht macht. Er geht zu seinem Kumpel.
Er geht zu dem Richter, der den Fall auch behandelt hat.
Ach, tatsächlich.
Der gleiche Richter, genau. Er geht halt zu ihm und erklärt ihm halt, was da gerade passiert ist. Mhm. Und das findet der Richter natürlich nicht so cool.
Und die beiden kennen sich, die sind irgendwie Buddies, ne?
Die beiden kennen sich. Man weiß auch nicht wirklich, woher. Aber die sind auf jeden Fall Buddies und ich glaube, solche Gespräche sind schon mal irgendwie öfter stattgefunden oder so. Mhm. Aber diesmal ist halt, ne, shit hit the fan und so. Mhm. Der Richter ruft halt an beim Polizeichef und beim Deputy Ops.
Ja.
So wird er
genannt. Ja. Und berichtet, dass da irgendwas schief geht.
Und fragt halt irgendwie, was da so geht. McNulty erzählt ihm ja auch irgendwie, ja, das ist Avon Barksdale und da hat er die Low-Risers und die High-Risers und irgendwie meint McNulty halt irgendwie mehrere, also auf jeden Fall ein Dutzend Morde im letzten Jahr oder so, die halt nicht gelöst wurden, für die er aber verantwortlich ist. Mhm. Und der Richter fragt dann halt beim obersten Polizei, also beim Polizeichef von dem
und Revier die wissen nach. Von nichts.
Die wissen davon gar nichts.
Mhm. Und da sind wir wieder bei so einem schönen polizeibürokratischen Gedankenspiel. Es ist halt irgendwie eine Behörde und Polizisten, die den großen Überblick behalten, gibt es anscheinend auch so, was man im Laufe der nächsten Folgen sieht, nicht so viele. Jeder kümmert sich so um seinen eigenen Scheiß, will irgendwie seine eigenen paar Mordfälle, also das ist ja Homicide, Mordfälle irgendwie lösen. Und manche werden halt einfach nicht gelöst. Das ist halt dann so. Also so dieser typische Filmcop, der irgendwie aus Leidenschaft und Passion und nachts nicht schlafen kann, bis er diesen Mord gelöst hat, den gibt's da offensichtlich nicht so häufig.
Nee.
Und als dann eben diese Shit Hits the Fan, also als da so ein rauskommt, dass es da irgendwie einen Crime-Ring gibt, der irgendwie anscheinend nicht mal im Ansatz auf dem Radar ist, haben alle ganz schön irgendwie Ärger an der Backe.
Genau. Und als sobald halt die Shit den Fan gehittet hat, rollt sie halt bergab.
Mhm. Okay, und dann, das ist auch so ein bisschen verwirrend für mich, aber die Konsequenz ist dann, dass der Polizeichef eine Sondereinheit.
Genau, die nennen es Detail, das ist der Begriff dafür. Und da werden halt dann bestimmte Leute halt auf diesen Fall angesetzt und sollen halt gucken, was mit diesem Barksdale geht und warum und weshalb. Und außer McNulty weiß, der dann auch zu dem Team zugeteilt wird, weiß halt keiner so wirklich, worum es da eigentlich geht. Mhm. Und keiner hat auch so wirklich Bock drauf.
Wenn Cops aus den Drogen und aus den Homicide zusammengeführt.
Genau, Drogen und Homicide, genau.
Und das ist auch eine ganz interessante Sache, weil die Leute, diese Polizeichefs, die das sind, glaube ich, mehrere, die da auch so ein bisschen zusammenspielen, da gibt es nicht wirklich so das Interesse daran, dass tatsächlich wirklich aufzuklären, sondern einfach eher so ein bisschen ihren Arsch zu retten.
Genau, es geht denen um Statistiken. Wenn es wirklich stimmt, dass dieser Barksdale halt da so viel Territorium hat und so viel Morde hat, dann heißt das halt, dass die Statistiken vom letzten Jahr im Arsch sind. Und das sitzt halt mit den Offizieren von beiden Dezernaten nicht so wirklich. Weil die halt nur ihre Stats haben wollen und ihre Zahlen und alles so gut aussehen.
Und ich weiß gar nicht, ob das dann schon noch die erste Folge oder die zweite Folge dann ist. Also die einzelnen Folgen kann ich jetzt nicht so ganz recappen, aber sie bekommen dann auch so metaphorisch gesehen so ein abgeranztes Kellerlagerraum,
genau,
der dann zu diesem Hauptquartier für dieses Detail wird. Und die Figuren, die da eingesetzt werden, ja, das sind alles schon so ein bisschen nicht so die besten, nicht so die größten Diamanten in dem ganzen Komplex.
Viele von denen nicht. Einige sieht man ja dann später noch,
wie sie ein bisschen aufblühen,
wie sie aufblühen oder halt wieder rauskommen.
Da gibt es ja dann lassen wir nur ein bisschen weitergehen, da gibt es diese Drogenkommissarin, das ist dann wieder irgendwie das Drogendezernat, weißt du sogar, wie sie heißt?
Du meinst Gregs?
Gregs, genau. Sie, afroamerikanische, homosexuelle Drogenkommissarin, ganz, ganz großartige Rolle eigentlich auch. Und sie ist schon ein bisschen the real shit. Also sie ist schon echt ein guter Cop eigentlich.
Sie ist schon ein guter Cop. Sie macht der Beruf auch Spaß. Mhm. Was sie halt auch noch mehrmals erwähnt, aber halt immer der Konterpunkt, den man halt auch ziemlich früh sieht, ist halt dann ihre Freundin, die es halt nicht so geil findet. Mhm. Und sie lernt halt zwischendurch irgendwelchen Gesetzkram, wie man ab und zu sieht. Ja, aber die geht auch in dem Job sehr auf. Mhm. Und genau, ja.
Und sie hat noch zwei Kollegen auf dem Drogendezernat.
Genau, Carver und Herc, die wären mir jetzt als nächstes eingefallen.
Ja, genau, das sind so ein bisschen die Muscles.
Genau, also man sieht ja, die Introduction von denen ist ja in der ersten Folge natürlich, ja. Wie sie halt so einen Typen aus dem Auto ziehen, halt irgendwie eine Schrotflinte und eine Pistole rausholen und so ein bisschen Drogen. Ja, und das ist halt das, was sie den ganzen Tag machen. Die nehmen halt so kleine Dealer und basten die und dann sind wir glücklich
und fühlen sich auch ein bisschen cool. Ist so ein bisschen dieses typische, wir haben das den Arschlöchern gezeigt und wir sind die Geilsten und so zwei Jungs irgendwie. Und sie ist so ein bisschen der, auch wenn sie, glaube ich, ihnen nicht übergeordnet ist, ist sie aber so ein bisschen diejenige, die das Ganze so ein bisschen...
Genau. Sie hat jetzt nicht wirklich Weisungsbefugnis über die beiden, aber sie ordnen sich schon unter, weil sie halt irgendwie ein bisschen...
Sie hat es halt drauf. Genau. Und sie muss irgendwie aus Paperwork machen und so. Ich erinnere mich dann so sagen. Okay. Das sind also das Drogendezernat, was da so ein bisschen einspringt.
Daniels ist da noch wichtig.
Genau,
Daniels. Der ist der Lieutenant, also der direkte Vorgesetzte von halt Greg, Carver und Herc. Und der wird halt als Vorgesetzter für dieses gesamte Detail, für dieses gesamte Team halt benutzt.
Mhm. Okay, er ist der Teamleiter. Und er ist aber auch so ein bisschen, es gibt irgendwie dann ein paar Folgen später, glaube ich, so eine Szene mit seiner Frau, wo auch so die Sache rauskommt, du kannst da nicht gewinnen.
Genau.
Also egal, was du da jetzt machst, wenn du jetzt da erfolgreich bist, ist es irgendwie, will das eigentlich keiner, und wenn du nicht erfolgreich bist, dann bist du halt nicht erfolgreich. Also so wirklich, er ist da auch in der scheiß Situation und weiß auch noch nicht so ganz.
Nee, anfangs hat er noch gar keinen Bock drauf. Mhm. Und innerhalb der 7 Folgen steigert dann sich auch ein bisschen, wo er dann doch irgendwie sagt, okay, ich gehe jetzt doch nochmal zum Major und zum Deputy Ops und sag so, das geht halt so nicht. Mhm. Dass er in der 7. Folge, glaube ich, sogar die Diskussion mit Rawls, mit dem Chef von McNulty, und halt dem Deputy Ops, wo halt dann Daniels direkt aufsteht und sagt so halt, Bullshit, habe ich jetzt keinen Bock drauf, kommt mal bitte klar.
Yeah.
Das ist so ein bisschen seine Transformation, auf jeden Fall auch so ein bisschen zaghaft, aber auf jeden Fall wie auch als der Press Belusky, auf dem wir auch zu sprechen kommen, nachdem er dem Kind, diesen 14-Jährigen halt das Auge ausgeschlagen hat quasi.
Genau, das ist
im Endeffekt ist er auch irgendwie so ein bisschen der Daniels halt gesagt, ja okay, dann halte ich jetzt meinen Kopf dafür hin, weil...
Okay, das ist passiert in der zweiten Folge, und zwar ist das ist auch einer von diesem neuen Team, Press Belusky,
der halt auch irgendwie eine Leuchte ist.
Genau, der ist auch so ein bisschen Loser, und das, so wie ich es verstanden habe, ist er auch so ein bisschen, er hat schon mal Ärger gehabt, weil er auch schon mal mit seiner Knarre irgendwie auf dem Auto geschossen hat oder so. Und er wird irgendwie so eingeführt, als sie eben dieses Büro aufsetzen und zusammenrichten, dass mal so ein Schuss gelöst wird und alles sind total, was passiert. Und er steht so draußen und sagt so, ja, ich wollte nur meine neue Knarre zeigen und ich habe vergessen, dass da noch eine Patrone drin ist. Also auch so ein...
Er wollte nicht mal seine neue Knarre zeigen, er wollte zeigen, wie sanft sein Finger am Abzug ist. Also wie so ein völliger Idiot. Ja. Und er ist aber halt noch da, weil er der Schwager von einem Major aus einem, ich glaube aus dem Südbaltimore.
Okay, alles klar, genau.
Präsidium.
Genau.
Deswegen ist er überhaupt noch da. Mhm. Und was davor passiert ist, also er hatte schon mal Dreck am Stecken, wie gesagt. Ich weiß nicht, ob dir die Story wieder einfällt.
Nee.
Was vorher passiert ist, bevor er dem Team zugeteilt wurde, er hat sein eigenes Auto mit seiner Dienstwaffe, also zerschossen, und hat halt einen Funk-Dings gemacht, das halt unter Beschuss von einem Scharfschützen ist.
Ja. Und ist bei der Story geblieben, bis irgendwie die Ballistiker festgestellt haben, so
das genau.
Warst irgendwie du.
Richtig. Mhm. Ja, halt irgendwie so eine Leuchte, aber auch er halt seine schöne Transformation von wegen, ich mache gern Wortsuch-Puzzle und dann
richtig.
Crackt er den Code und so.
Okay, und genau, das ist noch ein wichtiger Punkt, glaube ich, weil diese beiden, Herc und Carver, diese zwei Drogen-Boys,
Batman und Robin,
genau, saufen irgendwie ein mit Press Belusky. Press. Hier im Internet steht einfach Press. Das finde ich eigentlich ganz gut. Herc, Carver und Press.
Ja.
Und die drei irgendwie saufen sich ein bisschen Mut an und kommen dann auf die extrem dumme Idee, zu den Towers zu gehen. Und die Towers sind so zwei Hochhäuser.
Das sind die High-Risers. Towers und High-Risers sind so die gleiche.
Okay, alles klar. Und weil das dann High-Rises und Low-Rises ist, ist quasi so die...
Low-Rises ist das, wo die Angel mit seiner Crew abhängt.
The Pit.
Genau.
Ja, da kommen wir später noch zu. Und okay, also die gehen halt dann in dieses Ghetto rein. Und was wollen die da eigentlich machen? Einfach ein bisschen Stunk, ne? Oder irgendwie?
Die wollen halt mal gucken, was da so geht irgendwie. Mhm. Ne? Die gehen halt davon aus, dass sie jetzt irgendwie total halt irgendwie die Dealer da abgreifen können und irgendwie, ne?
Mhm. Also wollen sie ein
bisschen Crack some Skulls.
Genau.
Wie der Hörke immer so schön sagt.
Und das Resultat ist, wenn man halt angetrunken nachts um zwei irgendwie in so ein Ghetto geht und sich mit ein paar Leuten anlegt, dass
der American Woman spielt laut im Radio.
Ja, genau. Stimmt. Dass das schief geht. Die werden dann irgendwie, lösen so ein leichtes Riot aus.
Genau, die werden dann mit Fernsehern und Flaschen bespissen. Und ja. Ein, zwei Schüsse fallen halt auch. Ja, und davor passiert halt diese Sache, wo der Pespoluski halt diesem einen Jungen, der auf dem Auto lehnt, halt irgendwie die Pistole ins Gesicht rammt.
Genau. Also sie sind ein bisschen aufgestachelt und Press tickt aus irgendwelchen Gründen, die auch die anderen beiden relativ absurd finden, aus und haut ihm die Knarre ans Auge.
Ja.
Und Resultat ist, dass der Junge dann auch irgendwie halb blind ist.
Genau.
Und die beiden bekommen halt dann irgendwie harten Ärger und Daniels, der Vorgesetzte, springt so ein bisschen in genau. die Flanke.
Der gibt denen dann noch eine Story, diese halt dem, der Internermittlung, ne? Mhm. Wenn sowas passiert, dann wäre eine Polizei-Internermittlung angesetzt. Mhm. Der gibt denen dann halt eine Story, die sie halt sagen können, um da irgendwie ein bisschen rauszukommen. Mhm. Und dann Resultat für Press ist halt, dass er halt in Office ist. Und nicht raus darf und keine Knarre hat und so, was dann Arbeit dazu führt, dass er den Code knackt.
Genau, also er wird quasi an den Schreibtisch gesetzt.
Genau.
Und muss dann irgendwie weiterarbeiten. Dann und
findet dabei seine Berufung.
Findet dabei seine Berufung, großartig. Dann gibt es noch ein paar mehr Charaktere in dieser Polizei-Unit oder die man auf der Seite noch so ein bisschen besprechen müsste. Es gibt diese zwei älteren Cops. Die auch
die so ein bisschen, Team sind.
Die in dem Team sind.
Die Alkoholiker.
Die Alkoholiker, wo einer dann später auch verletzt wird und aussteigt und der andere so ein bisschen irgendwie also harter Alkoholiker wird und irgendwie, die haben halt keinen Bock mehr drauf. Also es ist so ein bisschen, sie spielen so ein bisschen die Rolle des Polizisten, der eigentlich nahe Rente ist und die eigentlich keine Lust mehr haben auf diesen Scheiß. Richtig. Die wollen ihre Zeit absitzen haben da jetzt keine Leidenschaft oder so. Ja? Gibt es irgendwie auch die Szene, wo sie ganz am Anfang, wo die beiden dann auch nachfragen, ob es diese OT, Overtime gibt und der Chef halt sagt so, es gibt kein Überstundengeld.
Genau.
Das ist nicht im Budget drin und da sind die beiden auch ein bisschen genervt. Richtig.
Aber die sind auch weg, die haben nicht wirklich Konsequenz so. Aber irgendwie halt interessant auch solche Schicksale irgendwie
zu beleuchten. Ja, total. Und dann gibt es noch einen, dessen Namen weiß ich jetzt auch nicht.
Freeman. Ja. Freeman, aka schon irgendwie das ist mein Liebling. Auf jeden Fall auf Polizei-Seite.
Ja, der ist ziemlich cool. Er ist am Anfang relativ still.
Genau.
Macht irgendwie nichts. Und
hat dann, er keinen Grund zu reden und dann schnappt er halt auf, dass Avon da irgendwie in diesen Sportverein geboxt hat und zieht dann los und besorgt das Foto.
Genau,
und
das alle ist so, what? Auch eine schöne Situation, dass sie im Endeffekt wie unwissend, also so auch so, es gibt diesen Avon Barksdale, der halt irgendwie dieser Kingpin ist und sie wissen nicht mal, wie er aussieht. Also genau. Sie haben keine Ahnung, wer dieser Typ überhaupt ist, was eigentlich ganz gut zeigt, wie blind die Polizei an der Stelle einfach war. Und versuchen halt verzweifelt ein Bild von ihm zu finden und
die beiden Alkoholiker ziehen dann los und bringen halt irgendwie so einen Mit-40er weißen Menschen zurück.
Ja, yeah, genau,
halt von diesem von Apartment wohnen sollte.
Ja, yeah, genau, was er logischerweise nicht ist. Dieser Freeman bekommt es mit, dass er angeblich in so einem Boxverein gekämpft hat und geht dahin und scheint da irgendwelche Connections zu haben. Also ja. Er scheint irgendwie eine Connection to the Street zu haben.
Ja.
Ne? Und und seine Story ist so ein bisschen, er war auch so ein hyper motivierter Homicide-Cop, glaube ich, ne?
Genau, im Prinzip war er in einer sehr ähnlichen Situation wie McNulty da jetzt ist.
War zu neugierig und zu motiviert. Und
genau, da gibt es später, als er die Pager-Nummer von D'Angelo rausfindet, von dieser einen, von dem Stash-House, da geht er mit McNulty eintrinken und erklärt dann so, was damals vorgefallen ist. So ganz zusammengepuzzelt habe ich es auch noch nicht. Aber das war halt irgendwelche Geschichte mit einem auch mit einer offiziellen Verwaltungsperson, die da irgendwie mit reingesteckt hat. Mhm. Und genau, er war halt zu neugierig.
Und wurde dann irgendwie 13 Jahre lang
und 13 Jahre und 4 Monate
in so eine ganz bürokratische Einheit. Was war das wieder? Irgendwas
Pornshop-Unit.
Pornshop-Unit.
So schön, wie er erklärt, wie das Ding funktioniert.
Alles, was über 50 Dollar ist, muss er irgendwie registrieren oder irgendwie sowas, ne?
Genau, und wenn jemand sagt, ey, das Ding wurde mir geklaut, irgendwie so, und es liegt dann aber in einem halt in so einem Pornshop, in so einem Secondhandler, sowas gibt's hier nicht, ne?
Ja, da gibt's eine andere Begriff für
Pfandleihhaus.
Das gibt's ja auch, aber nicht so nee. Präsent irgendwie, ja.
Richtig, wenn halt jemand kommt und sagt, das Ding wurde mir geklaut, das steht wohl in dem und dem Pfandleihhaus, dann gibt's entweder eine Karteikarte oder nicht.
Okay, also so ein
Kasten. Das war sein Job für 13 Jahre.
Genau, also so eigentlich die Höchststrafe für so einen super motivierten Polizisten.
Richtig. Er erklärt der McNulty auch, auch in der Bar, glaube ich, dass sie ihn halt damals gefragt haben, als diese ganze Scheiße am Rollen war, wo er da halt nicht hin möchte, weil halt jetzt sein Schiff wollte, dass er irgendwie okay landet, dass er irgendwas auch macht, was irgendwie ein bisschen Spaß macht. Und da hat Freeman halt gesagt, so keine Büroscheiße, kein Papierkram, und dann setzen sie ihn genau dahin, wo es am langweiligsten ist.
Verstehe. Okay, und er stellt sich dann, wie wir schon erwähnt haben, so als eigentlich ziemlich, ziemlich handwerklich guter Cop, smart und kommt ein paar gute Ideen. Das ist so ein bisschen die Polizeiseite, richtig?
Ja, es gibt noch halt bei Homicide, also bei McNulty's zu Hause quasi, gibt es halt noch Major Waltz, halt irgendwie den. Halt seinen Chef quasi, seinen
direkten Chef. Ja.
Dann Sergeant Lanceman, der große Dicke.
Ja, das ist der konkret Vorgesetzte von dem.
Genau, sein direkter Vorgesetzter
ist halt sein Chef quasi. Genau, so ein bisschen Abteilungsleiter, genau. Und der ist so ein bisschen
Der arbeitet halt in der Schicht, in der McNulty eingestandenmäßig ist. Mhm. Und dann ist halt sein McNultys guter Freund Bunk, ist halt auch noch wichtig.
Genau, und Bunk ist auch Morddezernat und ich sag mal Dezernat, ich glaube, das ist irgendwie so die grobe Besetzung. Und,
ich glaube auch.
Er ist auch so ein Er sagt McNulty öfter mal, dass er so ein bisschen sich entspannen soll und lieber ein bisschen schleimen soll und dann wird es schon wieder und so.
Ja.
Gibt es noch irgendwelche Stories zu dem gerade?
Ist auch in der 7. Folge, glaube ich, da reißt McNulty halt so ein bisschen an, woher die sich kennen, und das war halt irgendwie, McNulty war neu im Morddezernat und Bunk hat ihn halt ein bisschen so unter seine Fittiche genommen und ihm Kram gezeigt und so, und seitdem hängen die halt zusammen ab.
Okay, aber der ist jetzt quasi nicht konkret in dieser...
Er schneidet da halt so ein bisschen mit rein. Er bekommt halt im Verlauf der ersten 7 Folgen halt so ein paar Mordfälle, die halt auch mit dem Barksdale zusammenhängen.
Genau. Also
er ist auf jeden Fall, er ist nicht direkt im Team, aber ist an den Ermittlungen auch beteiligt.
Genau, also sie versuchen quasi in diesem Detail, in dieser Sonderkommission, versuchen sie eigentlich irgendwie, so gut es geht, Evan Barksdale zur Strecke zu kriegen, indem sie ihm entweder konkret die Drogengeschäfte zuordnen können oder ihm irgendwie einen Mord anhängen können.
Ja.
Und hier Bark ist quasi derjenige, der noch im Morddezernat ist und auch so seine Mordfälle löst, und sie versuchen so ein bisschen rauszufinden, ob es mehr Mordfälle gibt, die sie irgendwie connecten können zu dem ganzen, dem ganzen Kram. Okay, und dann jetzt switchen wir mal auf die andere Seite, oder würde dir spontan was einfallen? Also es gibt noch
Es gibt noch ein paar, aber ich glaube, das waren jetzt wirklich die wichtigsten.
Ja, also es gibt noch irgendwie mehrere Führungspositionen, Führungsebenen, gibt auch so einen Major und so, also so einen mit Militäruniform fast schon.
Das ist glaube ich, der Deputy Ops. Ja. Meinst du den Schwarz mit seiner Uniform?
Nee, ich meine, es war so ein Weißer, der kam eben zwischendurch mal rein. Ist nicht so wichtig. Und dann gibt es noch diese Staatsanwältin, ist es, glaube ich.
Du meinst, glaube ich, den Typen, den du meinst. Das ist so ein älterer mit weißen Haaren, mit dem Daniels und der Deputy Ops ein Gespräch führen. Das ist der Schwiegervater von
Press. Ah, okay, alles klar.
Das ist der Warcheck. Und ohne großartig zu spoilern, den sieht man in der zweiten Staffel mehr, und das ist ganz großartig.
Ah, cool. Ja, weil der wirkte ganz witzig. Und genau, dann gibt es noch diese rothaarige Staatsanwältin, ist es, glaube ich, dann, ne?
Genau.
Die auch so ein bisschen verbandelt ist mit Nalti, die haben so eine Affäre irgendwie. Und sie ist im Endeffekt als Staatsanwältin ja diejenige, die Anklage erhebt und ist dann auch immer so ein bisschen interessiert daran, den Cops zu helfen. Aber so wirklich einsteigen tut sie auch erst später, ne?
Ja, genau. Und was da vielleicht noch ein interessanter Aspekt, so ein kleiner Einblick in McNultys Welt ist, sie ist halt auch die Affäre, wegen der seine Ehe auseinandergebrochen ist.
Ah, ja, ja, ja. Okay. Okay, dann gehen wir mal auf die andere Seite. Da haben wir schon erwähnt, irgendwie diesen Avon und den D'Angelo. Die zwei sind quasi verwandt.
Genau.
Und D'Angelo ist so ein bisschen der Hauptcharakter auf der anderen Seite, glaube ich. Ne? Also den verfolgt man schon am meisten.
Ja, ich glaube schon.
Und der war genau. Im Knast, wenn ich mich richtig, also wegen dieser
Anklage. Der war halt, ne, wegen dieser Anklage im Knast und kam dann halt wieder raus nach der Verhandlung. Und aber so als kleine Lektion haben sie ihm halt gesagt, er hatte halt vorher die Towers, die High-Risers, so als sein Revier, er war da halt so der Dude, der halt Leuten gesagt hat, wie sie was machen sollen, den haben sie dann halt runtergeschickt in die Pit.
Okay, genau. The Pit ist quasi nochmal eine Stufe tiefer als The Towers.
Genau. Was er nicht so cool findet.
Genau, was er erstmal nicht so cool findet. Und er ist derjenige, der Schichtleiter, hätte ich fast gesagt. Also er hängt da immer ab, irgendwie sammelt die Kohle ein und passt auf, dass seine Dealer auf der Straße irgendwie keinen Unsinn treiben. Dann gibt es noch eben, haben wir gesagt, diesen Luther-Schauspieler, wie heißt er?
Idris Elba, Stringer Bell.
Stringer Bell, genau. Bitte Namen von den Charakteren, nicht von den Schauspielern, okay. Sonst dreh ich komplett durch. Mhm. Okay, Stringer Bell, der ist so ein bisschen die rechte Hand von Evan. Und auch so, der zeigt auch diesen D'Angelo auch ganz klar, dass er sich beweisen muss. Ne?
Also ist genau, nicht jetzt, weil er irgendwie er kann froh sein, dass er Familienmitglied ist. Mhm. Und aber hier, guck mal, geh mal da runter zu den, ne?
Genau,
zu den ganz Abgebrochenen.
Genau, und er gibt auch so harte Tipps dann, ne? Also so harte Anweisungen irgendwie später, wenn es dann darum geht, einen Snitch zu finden und so.
Genau.
Und dann gibt es die Jungs, die mit ihm dealen im Endeffekt.
Genau, da gibt es halt Brody.
Brody ist so ein bisschen der Rookie, ne? Der hat immer die große Fresse und so, ne?
Ja, genau, der dann von Carver und Herc halt auch dreimal eingesagt wird und immer wieder rauskommt. Mhm. Was halt auch so eine schöne Beziehung zwischen den dreien ist, finde ich. Da gibt es dann noch Wallace. Mhm. Der halt irgendwie auch da so lebt, aber man kann schon so merken, dass er halt nicht so Bock drauf hat. Mhm. Und man sieht ja in der 7. Folge auch, wie er denn da halt in seinem Zimmer sitzt und irgendwie halt Heroin schnupft oder Coke schnupft oder was auch immer. Heroin, denke ich mal. Genau. Und er war ja der halt, na gut, da kommen wir dann auch noch zu, aber halt der Grund, weswegen er da halt Heroin schnupft.
Genau, und die zwei sind so ein bisschen, die sind auf jeden Fall unter 18, die sind noch ziemlich jung.
Ja, genau. Und den Poot gibt's auch noch.
Ah ja, genau. Die drei sind es im Endeffekt, die so ein bisschen auch so.
Das ist so die Kerncrew da unten.
Ja, ja, so, also das sind noch mehr, das sind noch ganz viele irgendwie, aber die spielen also auch nicht so eine Riesenrolle alle, aber das sind im Endeffekt alles so die Straßendealer, die da ihr Zeug einsammeln. Und dann gibt es noch, die gehören nicht wirklich zusammen, aber also die sind so, stehen so ein bisschen außerhalb der ganzen, also die sind jetzt nicht wirklich einer Clique zuzuordnen. Da gibt es diesen Bubbles.
Genau, Bubbles ist halt so ein Junkie, der halt auf der Straße rumrennt und halt Junkie-Sachen macht. Aber er hat vorher halt schon mal für Gregs, halt fürs Drogendezernat, halt irgendwie Informant gespielt. Und dann wurde halt von halt Brody und den anderen Typen in der Pit, wurde halt sein Freund halt zusammengeschlagen, irgendwie sein Buddy, mit dem er da rumgezogen ist. Und dann hat er halt zu Gregs gesagt, ich habe hier noch so ein bisschen mehr Informationen, der hilft denen dann so ein bisschen.
Genau, der spielt so ein bisschen den CI.
Der ist so ein bisschen, um so halt den Fall überhaupt aufzubauen, um die ganze Crew zu erkennen, um Avon Barksdale und wer da halt so wichtig ist, ist er halt essentiell, weil er denen halt zeigt, wie es da so abgeht und warum und so und wer halt wichtig ist.
Okay. Bubbles. Und dann gibt's noch Oma.
Oma.
Und Oma ist so ein bisschen lustigerweise einer von den wenigen Charakteren, die mir vorher schon Begriff waren. Also der Name ist mir schon vorher mal über den Weg gelaufen. Der scheint auch so ein Fan-Favorite zu sein.
Auf jeden Fall.
Und seine Rolle ist eigentlich, der hat irgendwie keinen Bock auf alle und raubt regelmäßig die Dealer aus. Das ist so ein bisschen sein Steckenpferd. Also er ist super gewalttätig und hat so eine Crew, die super gewalttätig ist.
Flucht aber kein bisschen.
Flucht kein bisschen. Und gibt dann eben in dieser ersten 7 Folgen eine Situation, wo er dann eben die Crew von D'Angelo, die irgendwie ausraubt.
Genau.
Und denen die Sachen klaut. Und Randfaktor auch, also auch wieder, wir hatten jetzt vorhin schon von Gregs, von der homosexuellen Kommissarin, er ist auch offen schwul. Richtig?
Richtig.
Also er, also auch was, was ich zum Beispiel super interessant fand, ist der Elefant im Raum, kann man ruhig drüber reden, dass es ja eigentlich nicht in diese Klischeewelt passt.
Genau.
Und aber dann trotzdem die Serie damit extrem offensiv umgeht, ohne das jetzt aber irgendwie als, das wird jetzt nicht zum Drama aufgebaut oder so, dass jetzt irgendwie, es gibt irgendwie eine Szene, wo Avon das irgendwie als Oma ihm irgendwie genannt wird, da irgendwie die drei Jungs sich mal kurz drüber lustig machen, aber das ist jetzt nicht irgendwie so, also seine Sexualität spielt keine Rolle. Aber
sie ist da.
Sie ist da und sie zeigt halt auch so ein bisschen, dass ihm da auch relativ viel egal ist irgendwie, ne? Also seine Crew ist auch so ein bisschen, genau. Und ja, ich glaube, das war so die andere Seite, oder? Gibt es da jetzt noch jemanden, den man irgendwie nennen müsste von der anderen Seite?
Es gibt halt noch die anderen von Avons Crew, die wären auch noch wichtig. Weebay.
Ja, die Namen sagt
Stinkum.
Werden genannt, ja.
Und die sieht man auch öfter.
Ja, das ist jetzt das Ende von der siebten Folge ist ja im Endeffekt, oder das, ja, du glaubst, es muss das Ende sein.
Bird.
Wo Bird, genau, hochgenommen wird. Und auch da, also witzigerweise, ne, also es werden hier immer, wenn hier sehr häufig so Street Names, so Nicknames genannt. Und fand ich auch eine spannende Sache, weil ja zum Beispiel so ein dieser Bubbles, dieser CI von Drogendezernat, kann den quasi keine echten Namen nennen. Er kennt halt nur die Street Names.
Genau.
Und dementsprechend hat die Polizei auch Schwierigkeiten rauszufinden, wer die Personen tatsächlich sind. Also wir auch hier wieder so ein Realismus in dieser Serie. Bei anderen Crime-Series, um das irgendwie zu beschleunigen, gibt es dann irgendwie, da wird einer fotografiert, dann wird das irgendwie abgeglichen mit irgendwelchen Folders und dann weiß man auf einmal, wie der heißt.
Ja.
Weil sie haben natürlich alle einen Criminal Record. Und
genau.
Das ist da halt nicht im Ansatz so. Also man merkt richtig, dass die Polizei da an vielen Stellen echt an so ganz essentiellen Sachen arbeiten muss erstmal.
Genau.
Um überhaupt rauszufinden, was da los ist. Genau. Ich glaube, wie die Polizei arbeitet, das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt, über den wir gleich reden können. Okay, und das ist jetzt im Endeffekt so das Setup an Charakteren, grob.
Ich glaube ja, ich kann kurz überlegen, ob es noch jemanden gibt, aber ich glaube, das wären erstmal die wichtigsten gewesen.
Ja, ja, also es gibt so ein paar irgendwie, manche haben dann irgendwie, also D'Angelo hat dann noch so eine Freundin und nochmal so eine Stripperin, auf die er irgendwie steht, und dann gibt es noch so ein paar Nebenfigürchen, die irgendwie auch mal was tun und was man auch mal drüber reden könnte, aber im Endeffekt ist es das. Und dann so Story-Plotpoints, okay, also diese Gruppe formiert sich, diese Polizeigruppe, und versucht rauszufinden, was da so abgeht. Ich überlege gerade, D'Angelo bekommt mit, dass das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. D'Angelo, der am Anfang wegen Mord verurteilt werden soll, und der gibt es ja zwei Zeugen. Eine Zeugin sagt für ihn aus, also quasi er war es nicht, und der andere Zeuge sagt ja gegen ihn aus, und dieser Zeuge wird dann
erschossen.
Und dann hier dasselbe Spiel wieder. McNulty geht zu seinem Richterfreund und erzählt ihm das, und daraufhin erfährt die Presse, dass quasi es anscheinend einen Mordfall gab, wo ein Zeuge erschossen wurde. Und das ist halt einfach so das Gegenteil von guter PR, also ist schlechte PR.
Richtig.
Für die Polizei. Und
da sind halt die Chefs nicht wirklich happy drüber.
Genau, genau.
Und gehen dann halt irgendwie allen an den Hals, die damit irgendwas zu tun haben.
Mhm.
Halt Rawls, Major Rawls geht halt auf McNulty los und you have my undivided attention.
Ja, ja, genau. Okay, okay.
Diese ganze Geschichte, und der Deputy Ops geht halt dem Daniels auf den Sack, dass da noch ein bisschen was passieren soll.
Uh-huh.
Aber will ihm halt auch nicht so viel zusagen. Sagt er am Anfang irgendwie so, keine Wiretaps, also kein Abhören, kein gar nichts. Einfach bloß irgendwie so auf den Straßen mal gucken, wen man da so findet. Und ein bisschen Zitat halt, gern benutzt, dope on the table.
Uh-huh. Genau.
Dass dann alle glücklich sind.
Ja, ja, exakt. Und genau, ein guter Punkt. Das heißt, am Anfang ist diese Abteilung extrem finanziert. Und The Wire irgendwie spielt ja auch so ein bisschen in seinem Intro darauf an, auf diese ganze Abhörtechnik und dieser Kram. Und der wird am Anfang nicht so wirklich gestattet und kommt dann Stück für Stück ins Spiel, als dann irgendwann dann doch bei tausenden Diskussionen endlich dann mal so, okay, alles klar, ihr dürft dessen das haben. Und dann kommen sie auf die Idee, die Pager von den Jungs, vor allem von D'Angelo, abzuhören. Ne?
Das war halt der Grund irgendwie. Die haben mitbekommen, die benutzen Pager und wussten halt, nichts anderes zu tun. Hat McNulty halt die Staatsanwältin gefragt, die Ronnie? Mhm. Genau. Wie man halt so einen Pager klont. Und dann hat sie ihm halt so einen dicken Ordner gegeben, so, hier, liest das mal durch. Und dann wurde halt klar, was sie dafür machen müssen, ist halt diesen ein Wort, was man jetzt auch öfter hört, diesen Affidavit. Das, ist halt eine Erklärung Eides statt.
Ah, ja.
Also wird auch nicht mit D geschrieben, es wird A-Doppel-F-I-D-A-V-I-T. Affidavit wird es geschrieben. Und da müssen sie halt erklären, irgendwie, wir haben keine Informanten, wir kommen da nicht weiter, das und das, es geht nicht mehr irgendwie. Und wir bräuchten jetzt irgendwie schon irgendwie eine Apotechnik oder zumindest die Erlaubnis, einen Pager zu
klauen. Ja, schon der Punkt, weil sie im Endeffekt besprechen, was sie brauchen, also was muss alles gescheitert sein, damit sie sie abhören dürfen.
Genau.
Und dann inszenieren sie auch so eine Art, okay, wir gehen jetzt halt mal irgendwie wir verfolgen jetzt mal den einen oder anderen Dealer so wirklich in diesen Towers und der eine sagt dann so, okay, aber das Ziel ist doch, dass ich den jetzt verliere. Also sie in so eine Verfolgung und ihnen ist bewusst, dass es zu nichts bringt, aber sie müssen es halt einmal fürs Papier gemacht haben,
genau,
damit sie quasi die Argumentation in der Hand haben, sie abhören zu dürfen.
Genau.
Was mir noch so einfällt, ist, D'Angelo ist irgendwie grundsätzlich nicht so happy. Ne? Also der ist so ein bisschen melancholisch, findet irgendwie die überschwängliche Gewalt, die er da irgendwie erlebt, also als dieser andere Zeuge erschossen wird und so, das belastet ihn auch irgendwie. Ne?
Richtig, er versucht es dann auch so ein bisschen halt runterzuspielen. So gegen Anfang, so in der dritten Folge, glaube ich, oder vielleicht sogar in der zweiten, nachdem Bank und McNulty ihn mitgenommen haben und halt er angefangen hat, diesen dämlichen Brief zu schreiben, wo er dann weinen musste, kam er dann auch wieder und hat zu seiner Crew gesagt, so, warum können wir den Scheiß nicht einfach verkaufen und irgendwie den Rest lassen, genauso wie McNulty es zu ihm gesagt hat. Und dann später aber, wo Omars Freund Love Interest halt umgebracht und gefoltert wurde und da halt so zur Schau gestellt wurde, sagt dann danach halt irgendwie zu Wallace irgendwie, ja, ich habe gesagt irgendwie, dass es cool wäre, wenn es nicht so ist, aber es ist halt nicht so, ne? Und versucht sich dann selber halt so ein bisschen damit abzufinden. Aber man merkt schon, dass er da nicht so psyched drüber ist, über die ganze Scheiße.
Also genau, nochmal guter Storypoint, irgendwie Omar mit seiner Crew überfällt eben diese Dealer und als Racheakt wird dann später das Love Interest, also der Freund von, oder der eigentlich ist er ja auch ein Teammitglied von Omar, wird von so ein paar Dealern von Wallace erkannt auf der Straße. Der ruft dann quasi seine Crew an, also ruft dann D'Angelo an, D'Angelo ruft seine Crew an und die kommen dann angerückt und erledigen den. Also auch hier gibt es auch irgendwie, es gibt einen Unterschied zwischen den Jungs, die auf der Straße dealen, und die, sag jetzt mal, Kingpin-Mafia-Crew, die tatsächlich auch loslegt und dann Gewalt einsetzt, um irgendwie ihr Territorium zu verteidigen oder was auch immer. Und die erledigen den und auf eine ziemlich brutale Art und Weise. Und das führt dazu, dass Omar bereit ist, der Polizei zu helfen.
Genau.
Das ist im Endeffekt alles, oder? Also er bietet sich als Zeuge an, ist es so.
Er bietet sich als Augenzeuge an gegenüber Bird, wie er halt diesen Zeugen erschossen hat.
Okay, und das ist eine gute Frage. Man weiß nicht, er hat es nicht wirklich gesehen, ne?
Er hat es nicht wirklich gesehen, nein.
Also er sagt,
er hat es gesehen und er will eigentlich nur Bird bzw. Avon halt irgendwie einen auswischen. So.
Okay, okay.
Und sagt halt, okay, dann bin ich euer Augenzeuge.
Okay, verstehe.
Die fragen ihn dann auch, hast du es gesehen? Und sagen, ja.
Okay, und dann lass noch mal ganz kurz über die Polizeiarbeit sprechen. Vielleicht können wir auch später nochmal über die Dealerarbeit sprechen, aber ich glaube, da gab es noch nicht so viel zu sehen bis jetzt. Und auch hier, das ist, glaube ich, so einer der vielen Punkte, wo so Realismus immer so eine krasse Rolle spielt. Also wir haben da vorhin schon geredet, dass sie im Endeffekt
ab jetzt übrigens nicht wirklich Realismus nennen, weil das wurde halt für Fernsehen halt so ein bisschen angeglichen, aber ich benutze halt für The Wire das Wort Authentizität gerne.
Ja, das ist vielleicht ganz passend. Und zwar geht es dann darum, dass sie eben die abhören wollen. Und spannender Punkt, wir haben ja vorhin schon gesagt, das spielt im Jahr 2000. Das wird auch ganz kurz Thema, dass die Jungs keine Mobiltelefone benutzen,
sondern
Pager, die damals schon irgendwie so out of date waren.
Genau. Und wo sich alle wundern, warum nehmen die nicht einfach Handys? Was soll das?
Genau.
Wenn die dann so Hot Shits sind, warum?
Ja, wo aber auch den Leuten, den Kommissaren, auch den Polizisten immer mehr bewusst wird, dass die Jungs da irgendwie keine Amateure sind, dass die das irgendwie gut durchdacht haben. Und es gibt ja immer wieder so Szenen, wo dann auch eben die sogenannten Chefs Dope on the Table und so, wo es darum geht, lasst auch einfach schnell mal raiden und dann werden wir schon was finden und dann aber immer wieder gegengeredet wird, so ja, die genau das wird nichts bringen.
Richtig, da gibt es so zwei Szenen, die mir, also nicht Szenen, aber halt so zwei Begebenheiten, die mir dazu einfallen. Einmal raubt ja Omar in der Pit den Stash aus und dann am gleichen Tag ist halt der angesetzte Raid und es ist nichts da.
Ja, richtig.
Und dann gibt es später nochmal, nicht eine ähnliche Szene, aber halt auch wieder so ein Symbolismus dafür, dass die halt, wie auch McNulty später sagt, also in der 7. Folge sagt, dass sie in dem Fall nie da sind, wo sie sein sollen, wo halt Avon und Stringer und Stingham halt zu Pit kommen, zu D'Angelo und die halt belohnen für das Auffassen von Omas Boyfriend.
Und der Situation der andere.
Und der andere, der St. Angelo, der da auch so ein bisschen mitwirkt, der halt war da halt gerade irgendwie pissen und verpasst genau die Head Dudes in ihrem Truck. Und dann halt genau das Setup zu dem Mord von Omas Boyfriend. Wo McNulty halt sagt, die sind nie da, wo sie sein müssen. Richtig. Wo halt in der Nacht alles passiert, irgendwie der ganze Scheiß passiert und Scheiße trifft den Ventilator nochmal.
Nochmal.
Aber keiner sieht's.
Ja gut, sie wissen eigentlich nicht, dass wir was verpasst haben. Weil sie
ja, nicht ja genau, Ansatz. Erst später.
Ja. Also sie bekommen dann die Möglichkeit, einen Pager zu klonen. Und die Pager funktionieren ja so, dass du im Endeffekt ein Gerät hast, dem kannst du eine Nachricht oder ich gehe mal davon aus, dass du dem irgendwie einen Text schicken kannst. Und da werden dann immer Telefonnummern hin und her geschickt. Und diese Telefonnummern, also das heißt also, diese Telefonnummer würde gerne, dass du zurückrufst.
Ja.
Und dann geht halt derjenige, der angepaged wurde, zu irgendeinem Paidphone, zu irgendeinem Telefonzelle und ruft dann an, um dann quasi die Informationen auszutauschen. Und selbst beim Informationsaustausch wird ja dann auch noch so Codesprache benutzt und keine Namen fallen und so Späße. Und also diese Codesprache zum Beispiel, da bin ich so ein bisschen raus, da habe ich noch keine Ahnung, was es da wirklich ging. Hast du da irgendwelche Infos noch?
Nö. Hast du irgendwie konkrete Fragen dazu? Das ist halt, wie gesagt, viel Slang und so und viele Sachen erschließen sich halt irgendwie, wenn man es halt mehrmals schaut oder wenn man es nachschlägt oder halt beides irgendwie
ja,
so.
Ja, ja. Und auch spannend, wir hatten es vorhin von
Sorry. Da gibt es ja diese eine Szene auch, wo halt auch die ganzen Detectives, also viele von denen, also halt Carver und Herc und so und Press und Freeman, wo die halt zusammensitzen und sich so ein Gespräch anhören und selber rausfinden müssen, wovon zur Hölle die da reden.
Ja, genau.
Ja.
Und ist im Endeffekt Freeman und Press in irgendeiner Weise gelingt, weil sie halt den ganzen Tag nichts anderes machen, wie die Gespräche anhören.
Genau, da wird ja auch dieser andere Code geknackt, nicht nur die Telefonnummern, die Press knackt mit diesem über die 5 springen und so. Sondern auch diese eine Pager-Nachricht mit den digitalen Zahlen, wo sie im Kopf rum halt steht für 4 Pakete. Lowrisers, Stinkem um 12.
Genau.
Und sagt Press ja auch irgendwie, ja, da haben wir so 4-5 Stunden für gebraucht, um es rauszufinden. Was halt gut aufzeigt, wie sowas dann tatsächlich abläuft.
Genau. Und was man auch so bemerkt, ist auch, dass quasi Avon scheint da so ein bisschen das Mastermind dahinter zu sein, ist auch selbst extrem paranoid mit dem ganzen Kram und seine Jungs sind logischerweise so halb ihnen unterlaufen auch Fehler. Also sie machen auch dann irgendwie, benutzen dasselbe Telefon ständig und dann auch ein spannender
Punkt. Und sagen Namen und sowas.
Genau, auch spannender Punkt, auch sowieso diese Bürokratie. Die haben dann die Erlaubnis, die Telefongespräche von denen abzuhören. Und dann hören die halt alles, was auf diesen Paid-Phone, auf diesen Telefonzellen gesprochen wird,
Münztelefon.
Ab. Münztelefone. hören die alles ab. Und dann haben sie aber das Problem, dass sie eigentlich nur das abhören dürfen, wo sie wissen, dass ein Verdächtiger damit telefoniert. Und das heißt, sie müssen dann ständig Polizisten platzieren, die diese Telefone überwachen und den ganzen Tag diese Aktivitäten von den Jungs überwachen und dann immer sagen müssen, okay, alles klar, jetzt ist die Angela am Telefon, ruft dann bei sich in der Station und sagt, jetzt, das ist er, und dann dürfen sie es mitschneiden. Also was auch quasi dazu führen kann, dass wenn nicht 24 Stunden diese Jungs überwacht werden, dass einfach auch regelmäßig irgendwie was unten durchgeht.
Das ist halt was, wovon die öfter reden, ist halt dieses, manchmal halt Abkürzung PC, Probable Cause, das ist halt hinreichender Verdacht.
Genau.
So das Gegenteil von Reasonable Doubt, begründeter Zweifel. Mhm. Genau, darum geht's da.
Okay. Gut, ich glaube, wir haben so die grobe Story. Logischerweise ist es jetzt nicht unsere Idee, Geschichte nachzuerzählen. Ich hoffe, dass ihr, wenn ihr die Folge, wenn ihr diese 7 Folgen noch nicht angeschaut habt, dass ihr jetzt nicht allzu verwirrt seid, dann schaut sie euch an und dann hört das vielleicht nochmal an. Vielleicht könnt ihr dann eher dem Ganzen folgen. Ist ja auch so ein bisschen, ohne jetzt wieder Meta zu werden, aber so die Serie ist einfach ein bisschen.
Die ist halt sehr dicht. Es gibt jetzt noch verschiedene Subplots, von denen ich erzählen könnte, weil ich es jetzt halt zum vierten Mal gucke. Selbst jetzt fallen mir noch Sachen auf oder werden mir Sachen klar, die halt vorher noch so ein bisschen im Dunkeln waren.
Ja.
Ich verstehe die ganzen Leute besser, weil ich jetzt halt zum vierten Mal höre, wie die genau die gleichen Sachen sagen, sozusagen. Also es gibt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeug, zu dem man dingen könnte, aber ich glaube, die Story haben wir jetzt soweit. Mhm. Genau, die hören die halt ab.
Dann habe ich
Chefs gefällt's nicht.
Genau. Und dann habe ich noch so ein paar Szenen, die ich irgendwie nochmal gerne rausstellen würde, weil ich sie großartig fand. Einmal zum Beispiel, das ist nur eine Kleinigkeit, aber ich fand es schön, wie McNulty mit dieser Staatsanwältin Sex hat und halt
sie halt gleichzeitig atmen und so.
Ja, und dann aber halt auch irgendwie er fertig ist und sie so ein bisschen, okay, alles klar, das hatte ich noch nie interessiert und so. Also so ein bisschen irgendwie nicht jetzt irgendwelche Game of Thrones-esken Sex-Eskapaden, sondern es ist halt irgendwie auch dann wieder authentisch. Ne?
You're an asshole, McNulty.
Ja, yeah, genau. Wie du so schön sagst. Und auch eine schöne Szene, wo die grundsätzlich schön ist, wie sie gemacht ist, aber auch super gut zeigt, wie gute Policearbeit ist, McNulty und
Bank
gehen halt zu einem Tatort von einem Mord, der irgendwie auch schon ein paar Monate her ist.
Der eigentlich die Angela angehängt wird.
Genau, der die Angela angehängt wird, wobei sie da ja an dem Punkt sind, dass sie im Endeffekt alle offenen Mordfälle so durchgehen und suchen nach Ähnlichkeiten. Sie versuchen halt mehr Mordfälle zu finden, die sie ihnen anhängen können.
Und finden letztendlich, was vielleicht ein wichtiger Punkt ist, finden halt raus durch Omar, dass halt der Bird halt immer die gleiche Waffe benutzt und so dumm ist, die wegzuschmeißen. Mhm. Und dadurch kommt halt die Connection zu den anderen Fällen zustande.
Exakt. Und dann sind sie in diesem Apartment von diesem Mädel und legen dann so die Fotos aus und versuchen so nachzustellen, wie sie erschossen wurde. Auch sowas, wo man halt irgendwie, wenn man den Tatort schaut oder so, das dann halt bei diesen Mordfällen dann immer so, da ist dann halt immer gleich so ein Team von 37 Leuten, die die ganze Nacht arbeiten, um irgendwie das alles zu rekonstruieren oder CSI, wo dann irgendwie Millionen von Dollars verbraten werden für irgendwelche Animationen und wie das war und irgendwelche Computeralgorithmen laufen und das scheint da halt nicht zu sein. Da ist halt ein Mädel erschossen worden, sie wussten nicht, wer es ist, sind sie alle wieder gegangen. So. Und erst die zwei kommen auf die Idee, das tatsächlich so nachzustellen und finden dann raus, wie sie, in welcher Position sie war, als sie erschossen wurde, in welcher Position der Killer wahrscheinlich sein könnte und finden dann erst quasi die Kugel und die Patrone im Endeffekt, Hülse. Und können dann mit dieser Hülse die Connection zu Bird stehen. Aber finde ich ganz spannend, weil du sagst, das war Bird. der sie erschossen hat?
Mit seiner Waffe. Ich glaube, das war so, dass die Waffe dann auch auf den Fall gepasst hat. Das sei ja nicht
irgendwie
jetzt.
Ich glaube, das ist so. Da merkt man auch, dass wir wieder unsicher sind. Richtig, aber ich
aber auch interessant, wie D'Angelo den anderen seiner Crew trotzdem erzählt, wie er es war.
Ja, ja, genau, genau, genau. Darauf wollte ich hinaus, weil er nämlich das so tut, als wäre das er gewesen.
Ja. Genau, einerseits gefällt ihm der ganze Scheiß, der passiert nicht, aber andererseits will er halt irgendwie vor seiner Crew irgendwie cool aussehen und ja, irgendwie so Respekt haben und so.
Ja, auch ein guter Punkt, weil man irgendwie ihm als Boss, ich kann es auch noch nicht ganz nachvollziehen, was so sein
MO, sein Motiv.
Nee, nicht sein Motiv, sondern seine Autorität irgendwie ist, weil er ja auch regelmäßig von seinen Kollegen irgendwie angestachelt wird, doch ein bisschen härter zu sein und ein bisschen krasser durchzugreifen und irgendwelche Leute zu verprügeln, die irgendwie chillen und so.
Ja.
Und irgendwie macht das nicht, manchmal macht das dann doch, aber irgendwie so ganz klappt es nicht. Also es ist so ein bisschen absurd. Er scheint da so ein bisschen drin zu hängen und irgendwie, eigentlich will er, wie du es vorhin ja auch schon erwähnt hast, will er das irgendwie so unproblematisch wie möglich abfackeln,
ja,
stößt da aber regelmäßig an die Grenzen irgendwie.
Genau.
Genau, und diese Szene, wo sie dieses rekonstruieren, der einzige Dialog, der da irgendwie fällt, ist halt irgendwie fuck. Und sie sagen halt irgendwie dann irgendwie 3 Minuten am Stück irgendwie so fuck, fuck, fuck. Das ist irgendwie alles, was ich auch schon eine wunderschöne, wunderschöne Szene finde.
Ja, auf jeden Fall eine der besten Szenen irgendwie in TV-History, würde ich sagen.
Auf jeden Fall. Die ist echt nicht schlecht. Ja, und eine Szene, die auch nicht super dramatisch aufgezogen ist, aber diesem Wallace, diesem einen Straßendealer, der irgendwie offensichtlich jünger ist, so ein bisschen Charakter gibt, der wacht irgendwie morgens auf in seiner Bude und in seinen Klamotten, ja, steht auf, weckt dann seinen Kumpel irgendwie, wie heißt er? Put. Der irgendwie mit dem Mädel am Start ist und geht dann irgendwie ins Wohnzimmer und da pennen halt irgendwie so 5 oder 6 Schüler, also so kleine Jungs, die wo dann auch so ihr müsst aufstehen, es ist Zeit für Schule.
Genau.
Und geht alle in die Schule, sonst kommt, müsst ihr in Waisenhaus. Und dann springen die alle auf, bekommen von ihm irgendwie
Tüte Chips und Saft.
Und werden dann irgendwie in die Schule geschickt. Und er, also auf der einen Seite wird da so klar, okay, aus irgendwelchen Gründen fühlt er sich da verantwortlich für so ein paar Jungs, ja. Und in seinen extrem beschränkten Mitteln versucht er da auch irgendwie was Gutes zu tun, aber scheitert auch halt extrem. Also dann hat er irgendwie nicht genug Saft und nicht genug Chips für alle. Der Letzte, der halt reinkommt, bekommt halt nichts.
Ja.
Und der andere hat irgendwie seine Schultüte nicht, seine Bücher nicht dabei und dann fragt er so, was ist los? Und so, ja, wir hatten keine Hausaufgaben auf und ist aber auch nicht fähig, da jetzt diesem Kleinen irgendwie eine Standpflicht zu halten. Also er ist nicht der Big Brother, der das irgendwie dafür sorgen will, dass die Jungs keinen Scheiß bauen, sondern er versucht halt irgendwie, dass die irgendwie klarkommen. Also netter Kerl, aber halt auch scheitert an seinen Mitteln. Und das ist auch so ein Thema, was irgendwie ich bis jetzt auch so ein bisschen bemerkt habe, dass von wegen irgendwie wie nennt man das denn, wenn man so eine Gesellschaftsschicht porträtiert, genau, ein Gesellschaftsporträt irgendwie, ein Szenenporträt von dieser Unterschicht. Irgendwie sind es alles komische Jungs, aber eigentlich versuchen sie so gut oder schlecht, wie jeder das von uns irgendwie kennt, ihren Alltag zu meistern und haben halt einfach nicht die Möglichkeiten. Ja? Also so, ja, die sind halt jetzt irgendwie Dealer, sind deswegen nicht von Grund aus böse oder von Grund aus, sind aber jetzt auch keine Helden oder
es,
so.
Es ist halt ihre Realität.
Genau.
Im Prinzip haben sie in ihrer Realität die gleichen Struggles wie wir auch.
Ja, ja, ja. Und ja, also ähnlich wie bei der Polizei. Also so nicht jeder von den Polizisten ist irgendwie ein hypermotivierter Supercop, sondern die versuchen halt alle irgendwie durchzukommen und nicht zu viel Ärger zu bekommen. Mhm. Okay. Ich würde sagen, das ist rundet so ein bisschen ab.
Ja, ich würde sagen, so mit mehreren Folgen noch, wenn wir jetzt den Rest der Serie noch besprechen, können wir auch wahrscheinlich mehr auf die ganzen Subplots eingehen, weil viele von den Charakteren haben halt auch sehr interessante Stories und so. Mhm. Bubbles zum Beispiel. Mhm. Halt McNaldys geschundene Ehe und überhaupt sein geschundenes Leben. Mhm. Ja, alles solche Geschichten, die dann halt im weiteren Fall auch noch aufkommen. da bleibt noch alles sehr spannend.
Die wichtigste Frage hast du mir noch gar nicht gestellt.
Welche denn?
Da merkt man schon, was für ein krasser Fanboy du bist.
Ob du sie überhaupt gut findest oder was?
Ja, frag mich mal.
Das ist doch klar. Also, sagen wir mal so, hast du es jetzt gern geschaut oder hast du dich durchkämpfen müssen? Hast du das Gefühl, dich noch jetzt weiter durchkämpfen zu müssen oder kommst du darauf klar?
Ja, also das trifft es ganz gut. Ich fühle mich nicht gehuckt. Also okay. Ich habe nicht das Gefühl, dass es jetzt das Wichtigste in meinem Leben ist, dass ich diese Serie weiterschaue. Ich finde die Serie großartig. Ich finde, sie hat einen, also ich finde die Serie gut. Ich finde, die hat einen bis jetzt eine schöne Stimmung, die nicht sehr aufgeregt ist. Du hast nicht irgendwelche verzweifelt versuchten Spannungsbögen und irgendwelche Twists und irgendwelche Sachen, die natürlich auf der einen Seite
vielleicht kommt ein Twist auf dich zu, aber
die auf der einen Seite irgendwie schief gehen können.
Ja.
Also wenn du das halt irgendwie zu sehr, jede Folge muss irgendwie einen Twist haben, also muss irgendwie, das kann natürlich auch schief gehen. Auf der anderen Seite, irgendwie, wenn ich das jetzt mal so mit, natürlich unvergleichbar, mit Serien vergleiche, die ich auch sonst sehr gerne mag, nimmt es natürlich auch so einen Reiz. Also ich wüsste nicht, ob ich, wenn die Serie im Wochenrhythmus läuft, ob ich da so super super hooked wäre.
Das glaube ich auch nicht. Das, also mein, ne, logischerweise meine erste Berührung mit The Wire war halt auch irgendwie, ich habe alle Staffeln gehabt und so.
Ja.
Die ich dann aber auch irgendwie innerhalb von 2 Wochen oder so dann komplett durch hatte, weil es einfach, es war schon spannend irgendwie so, man lässt sich auf die Charaktere ein und die Beziehung zwischen denen und dann halt irgendwie so die interessanten Aspekte, dass halt die Verwaltung und die Bürokratie halt auch irgendwie so ein eigener Charakter ist und solche ganzen Geschichten. Und dadurch, dass halt jede Staffel irgendwie so ein anderes Areal von so Baltimore City Life irgendwie so beleuchtet, wird's halt noch mega interessant.
Mhm. Also
und auch, was jetzt so den Spannungsbogen angeht, der wird jetzt auch noch mal in der nächsten Hälfte der ersten Staffel auch noch mal gut angezogen.
Okay. Also vielleicht kann man es irgendwie, ich habe auch schon sehr lange her, dass ich Sopranos geschaut habe, vielleicht kann man es mit meiner Beziehung zu Sopranos irgendwie vergleichen, dass ich irgendwie auch da nie so richtig verstanden habe, um was es eigentlich geht.
Mhm.
So, also da fehlt irgendwie auch viel. Fehlte bei mir damals viel. Klar, das handwerklich gut gemachte, die Stimmung, die guten Charaktere, die halbwegs interessante Story, nicht unbedingt spannend, aber interessante Story, wird mich schon bei der Serie halten, aber es ist also so zum Beispiel, wie du sagst, Bürokratie ist irgendwie der eigene Charakter. Wenn da was schief geht, ja, also wenn da jetzt zum Beispiel die Szene, wo die drei King, also Avon mit seiner Obercrew da auf die Dealer trifft und denen eine Belohnung gibt, weil sie diesen einen Typen verpfiffen haben und der Polizist es verpasst, ja, das ist so eine Szene. Ich habe quasi erst als die Szene rum war, verstanden, ach krass, der Typ hat das ja gar nicht gesehen. Aber das war's. Ach krass, der hat die gar nicht gesehen.
Ja.
Und nicht, scheiße, der hat die nicht gesehen. Also es war.
Es ist halt alles sehr nüchtern rübergebracht.
Genau, mir fehlt auch so ein bisschen die Charaktere, denen ich wünsche, dass es ihnen gut geht. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich sowohl mit der einen Seite als auch mit der anderen Seite irgendwie, dass da Figuren sind, wo ich mir wünsche, dass es denen gut geht. Ich hoffe, dass das irgendwie noch kommt. Aber ja, also ich will jetzt das gar nicht so negativ stehen lassen. Ich will nur einfach nur sagen, dass es jetzt nach den ersten 7 Folgen noch nicht in meinem Kopf explodiert ist. Also es ist jetzt noch nicht so, wow, The Wire ist der Knaller. Und das ist auch passend, weil ich habe auch nur vorhin gelesen, dass die Einschaltquoten für die Serie auch extrem mittelmäßig waren.
Ja, auf jeden Fall.
Und sie sich tatsächlich erst so, nachdem sie fertig war, so zu einer Kultserie entwickelt hat.
Ja.
Ich weiß gar nicht, zum Beispiel Sopranos war ja damals schon, ich will es jetzt gar nicht mehr vergleichen damit, aber war ja damals auch, obwohl es noch weit vor Binge-Watching war und die einzige Möglichkeit als Deutscher das zu sehen war, es lief halt mal auf der ARD. Trotz alledem hatte die Serie in irgendeiner Weise schon einen Einfluss damals auf Leute, die sowas geguckt haben und dachten so, oh, Sopranos ist geil, oh, ich will jetzt die nächste Folge schauen. Und ich weiß nicht, ob The Wire im deutschen Fernsehen tatsächlich lief, also im Free-TV, Den Eindruck habe ich jetzt irgendwie nicht, dass das bei so vielen Leuten dann damals angekommen ist.
Nee, glaube ich auch nicht.
Mhm.
Das ist schon sehr spezielle Kost, finde ich.
Ja, auf jeden Fall.
Es gibt auch irgendwie so keine Serie, die halt irgendwie es hat halt fast, es hat halt nicht wirklich einen dokumentarischen Charakter, aber es hat halt so die, so gewisse Grundpfeiler davon, halt irgendwie so die, wie gut die Materie halt dargestellt wird und auf was es beruht. Genau, das wären halt so die Aspekte, die mich da so ein bisschen faszinieren. Dass noch Charaktere kommen oder dass du halt noch irgendwie eine Beziehung zu bestimmten Charakteren herstellst, das kann ich mir schon vorstellen.
Ja.
Wie gesagt, jeder hat so ein bisschen seine Favoriten.
Ja.
Es gibt da welche, die kristallisieren sich halt voraus, die irgendwie ein bisschen jeder mag, aber
ja.
Ich denke, das kommt auf jeden Fall noch.
Wir werden sehen.
Wir werden sehen, es bleibt spannend.
Wir haben noch 9 Folgen vor uns. ja. Das war's. Wenn ihr tatsächlich jetzt in diesem Move seid, euch diese Serie anzuschauen und dazu unser Programm zu hören, oder wenn ihr die Serie schon gesehen habt und dieses Programm jetzt nachhört, dann feel free to let us know. Sagt uns Bescheid, wenn ihr den Kram guckt, sagt uns Bescheid, was ihr doof findet oder was ihr gut findet. Und wenn ihr super motiviert seid und wir euch mögen, dann könnten wir uns auch vorstellen, vielleicht noch hier ans dritte Mikrofon jemanden anzulassen, der so ein bisschen seinen Senf dazu gibt. Das ist, geht auch. Mal schauen.
Wäre witzig, wenn es jemand ist, der mehr darüber erzählt als ich.
Das finde ich großartig. Ich bin ja immer der Fan davon, dich auszustechen, Dave.
Das ist richtig.
Ich habe hier noch jemanden, der weiß mehr als du, Dave. Fight.
Aber da ich ja leider irgendwie gefühlt die einzige coole Person bin, die du irgendwie kennst, die mal geschaut hat, ist es halt irgendwie ein bisschen schwer.
Es bleibt dabei. Gut, dann machen wir einen Deckel zu. Es war 10, 2, 4 heute mit Dave.
Und mit Johannes.
Adieu.
Tschüss.